Liebe Hörer, ein Monolog vor dem Mikrofon aus festlichem Anlass. Heute ist Rias umgezogen, er sendet aus neuem Hause, er sendet aus frischer Umgebung und wir, die wir damit zu tun haben, sind alle etwas aufgeregt. Wir gehen durch die bisher noch nicht gewohnten Räume. Wir sehen aus den neuen Fenstern und beobachten kurz, wie die Bäume des Schöneberger Stadtparks im Winde wehen. Und dann fällt uns plötzlich ein, man müsste doch mal nachsehen, wo der Dings da mit seiner Abteilung jetzt sitzt und wie er es hat. Und dann geht man durch das schöne, helle, hübsch geschwungene Treppenhaus und studiert die neuen Schilder an den vielen Türen der vielen Stockwerke, bis man den Betreffenden findet. Und dann sieht man sich da um und klopft ihm auf die Schulter und sagt, bei so freundlicher Umgebung müsse ja nun die Arbeit nur noch das reine Zuckerschlecken sein und das Programm müsse noch um ein Jahr gerade besser und lustiger und beschwingter werden. Denn das fand ich hier als erstes in diesem neuen Hause. Schlechte Laune kann man hier schwer haben. Dies wird ein Haus der guten Laune sein müssen. Es geht gar nicht anders, man kann gar nicht anders. Schon wie ich hier sitze, liebe Hörer, wie ich jetzt mit Ihnen rede und meinen kleinen Festmonolog vor dem Mikrofon halte, wie ich hier sitze, umgibt mich Weite, Klarheit, Helle. Meine Füße ruhen auf einem großen, dicken Teppich. Der Sprecherraum ist ungefähr einen Meter höher gelegt als die benachbarten Zimmer. Die Mechaniker, die etwas davon verstehen müssen, haben wir auseinandergesetzt, dass dieses Sprecherzimmer besonders gegen Geräusche und Erschütterungen abgeschirmt sei. Knallfrösche könnten direkt unter mir ein Stockwerk tiefer losgehen. Der Hörer würde nichts hören und ich könnte ungestört in meinem Vortrag fortfahren. Blicke ich nach links, so sehe ich durch eine große Glaswand in den Nebenraum, wo die Techniker sitzen und meine Rede zu Elektrizität verwandeln. Ein Beruf, vor dem ich immer die größte Hochachtung gehabt habe. Denn dass ich hier sitzen soll und ein paar beiläufige Gedanken mit halber Stimme vor mich hin äußern, in vollster, wenn eben auch bequemer Einsamkeit und Kilometer, Meilen, weite Strecken entfernt sitzen andere Menschen, ihrerseits wieder einsam vor einem Apparat und hören nun genau zu der Sekunde, da ich spreche, das, was ich spreche, haben genau die gleichen Gedanken, wie ich sie hier in meinem Kopf habe und vor mich hin äußere. Dass das geht, dass das funktioniert, man kann mir das Technische daran erklären, so lang und so breit man will, ich werde es nie verstehen. Ich werde den Mund aufsperren und es für pure Hexerei halten bis zu meinem Lebensende. Sehe ich also auf und nach links, so hantiert dort der freundliche Herr von der Technik an einem Tisch, der mit Knöpfen und Lichten und Skalen verwirrend gefüllt ist, vor ihm eine jener Aufbauten, die man sonst nur in dem sagenhaft gewordenen Kraftwerk Klingenberg vermutet. Und zu lange darf man da gar nicht hinsehen, sonst büßt man über dem Aufwand an Technik, der da um einen gemacht wird, völlig die Unbefangenheit ein und überlegt sich plaudern zweimal, was man da plaudert, und das verdirbt natürlich jede Plauderei. Sehe ich auf und nach rechts, so schweift mein Blick wieder durch ein breites, doppeltes Glasfenster in einen anderen Nebenraum. Dort thront der Herr, der für den richtigen und pünktlichen Ablauf des Programms verantwortlich ist, der dafür sorgt, dass die Sprecher zur rechten Zeit da sind, dass die verschiedenen Platten und Bänder zur Hand sind, dass keine Störungen und keine Hemmungen eintreten. Ein Mann mit viel Verantwortung behängt, vor dem man wieder alle Achtung haben soll und von dem wir gar nicht länger reden wollen, denn er hört mich nebenan natürlich auch und sieht herüber und ist von seiner Arbeit abgelenkt. Bitte lassen Sie sich nicht stören. Liebe Hörer, nett finde ich, dass sich hier auf dem Sprechertisch vor dem Mikrofon des neuen Hauses die gleichen beiden winzigen Hündchen aus Bast befinden. Zwei fingergroße, sehr alberne Tiere, die man während des Sprechens in die Hand nimmt und mit denen man zwischen der Rede und zwischen den Fingern spielt. Die sind mitgewandert, die sind aus der Winterfeldstraße mit herübergekommen und die sind so etwas wie die beiden Talismane der Sprecherkombüse. Und es fing alles so harmlos an. Ich erinnere mich noch genau wie damals, als der Drahtfunk begann. Und das ist, wenn ich mich recht erinnere, nun wieder fast 2 Jahre her. Damals rief man mich an und fragte mich, ob ich nicht hin und wieder im Drahtfunk im amerikanischen Sektor von Berlin verlautbaren wolle. Und ich sagte gerne natürlich und dann ging ich in die Winterfeldstraße damals und hatte mir ein Manuskript nach meiner Art vorbereitet und begann das den Herren da zur Probe vorzulesen. Hinterher gab es ein allgemeines Schütteln des Kopfes. Nein, sagten sie, das wird nie etwas werden mit Ihnen. Ihr S ist zu scharf und nicht mikrofongerecht und Ihr Atem ist zu laut und Ihre Sprechweise ist zu stoßend und zu aufgeregt. Sie müssen bedeutend ruhiger werden, wenn Sie bei uns etwas werden wollen, Herr Luft. Sie müssen langsamer reden und Rücksicht nehmen, dass die Leute auch verstehen wollen, was sie sagen, dass sie folgen können. Liebe Hörer, ich war umstellt von allerlei Fachleuten und zwar solchen zweier Erdteile und ließ mir sagen, das, was ich da gemacht hätte und wie ich es gemacht hätte, Käse sei und dass ich nicht radiogen sei und nicht funkgerecht und nicht funkisch und wie die törichten und fachmännischen Ausdrücke alle heißen mögen. Man redete mir zu, dass ich mich bessern solle Und wir fingen von vorne an. Ich redete langsam und mit Betonung und ganz so, wie es die Herren mit ihrer ganzen Funkwissenschaft wollten. Ich ließ das Band, auf dem das Ganze aufgenommen worden war, wieder abspielen und schlug die Hände vors Gesicht. Wie furchtbar, wie entsetzlich, wie betulich, wie unlebendig. Es war, als redete der Pastor zu meiner eigenen Beerdigung. Es war so, dass ich mich zu Tode schämte und überhaupt nicht mehr wiedererkannte. Und es war so, dass ich zwei Entschlüsse fasste. Einmal den Entschluss, mir meinen Mund von den wohlmeinenden, scheinbar fachmännischen, aber im Grunde ahnungslosen Herren nicht verbiegen zu lassen. Ich rede genauso schnell, sonst langweile ich mich, sonst hat die Sache nicht das Tempo, das mein Tempo nun zufällig einmal ist. Ich beschloss also weiter schnell zu reden. Es ist eine Erfahrung, dass nur das wieder richtig beim Empfänger ankommt, was natürlich und ungekünstelt und ohne Ballast abgeschickt wurde. Ich hörte den guten Ratschlägen wohl zu, aber ich war entschlossen, nicht auf sie zu hören. Und zweitens, ich nahm mir vor, mich nie wieder auf diesem teuflischen Band aufnehmen zu lassen. Liebe Hörer, da wird auf ein Streifchen von der Breite eines Schnürsenkels oder eines doppelten Schnürsenkels Ihre Stimme aufgerollt und auf elektrischem Wege aufgenommen. Wenn Sie das Ganze nachher abrollen lassen, so hören Sie sich selber und Sie können das Band beiseite legen und erst bei der wirklichen Sendung von dem Band wieder an den Hörer gehen lassen. Ich fand, dass das in meinem Falle eine Barbarei sei, ein Umweg, eine Hürde, die nicht nötig war. Und ich beschloss, sollte es nicht aus wirklich wichtigen Gründen unmöglich sein, niemals dieses Teufelsband zu benutzen. Ich fand, direkt muss man an den Hörer heran, nicht im Hinterkopf immer den Beigedanken, egal, versprichst du dich, verhedderst du dich, du kannst es ohne Mühe noch einmal sprechen und in Ordnung bringen. Ich fand, dass man sich der Gefahr aussetzen solle, dass man den schönen Prickel nicht auslasten sollte, dass die ganze Erregung des Augenblicks wirklich in den Lautsprecher des Hörers kommen müsse. Mit allem, mit dem Versprecher, mit dem zufälligen Gehuste, mit den kleinen Nuancen, wie sie der Augenblick bringt und wie sie nun einmal in Wirklichkeit beim Gespräch sich auch nicht ausschalten lassen. Ich wollte heran an den Hörer, ich wollte den Kontakt. Das alles, dachte ich, bei mir aufsässig genug, während ich zum Scheine immerzu mit dem Kopfe nickte und den Herren zuhörte, tückischerweise. Denn ich war gesonnen, nichts davon anzunehmen, was die netten und fachmännischen Männer mir da einreden wollten. Als die erste Sendung vor sich ging, als es ernst wurde, lieber Hörer, da wurde es ja eigentlich auch noch lange nicht ernst, der Drahtfunk, an den wenige genug angeschlossen waren, und zuerst eigentlich so gut wie gar keiner, der Drahtfunk war ja zu Beginn eigentlich nichts anderes als ein Sprechen ins Leere. Wenn man in der Winterfeldstraße die dunkle kleine Sprecherkabüse trat, über die Drähte stolpernd, die da noch von den ewigen Umbauten und Bauten hier auf dem Gange lagen, wenn man sich auf den knarrenden Stuhl begab, auf dem man sich, um Nebentöne zu vermeiden, nicht rühren durfte, wenn man unter der meist wackeligen Lampe sein Manuskript zurechtgerückt hatte, dann war man wirklich mit sich allein. Man sprach nur mit sich selber, höchstens mit den Herren von der Technik, die die Sendung nebenan abhörten und aufpassten, dass man nicht mittendrin abbrach, und wenn die nicht gewesen wären, man hätte es ungestraft tun können. Damals, glaube ich, Hörer hatten wir damals so gut wie keine. Sonderbar jetzt im Rückblick aus diesem schönen neuen Heim heraus, dass wir alle mit solchem Elan damals arbeiteten, dass es uns diesen teuflischen Spaß machte, dass wir dabei blieben, wenn sich die Hörerzahl über den lästigen Drahtfunk auch so gut wie nicht erhöhte und nicht erhöhen konnte. Wir sendeten, wir sandten, wir gaben uns Mühe, als gelte es die Welt mit unserer Musik und mit unserer Weisheit zu füllen und zu belehren. Wir saßen aufeinander, mehr als nebeneinander, in den engen Räumen, die meist keinen Putz hatten, die kalt waren zur Winterszeit und so eigentlich überhaupt gar keine Arbeitsräume waren. Wir kümmerten uns nicht darum, wir atmeten auf, als dann plötzlich eines Tages eine richtige Radiostation daraus wurde, als wir uns vom Drahte lösten und vom Drahte befreit Musik und Wort waren. Wir machten weiter, obgleich wir nur sehr schwach sendeten vorerst noch, und über die Westsektoren Berlins hinaus wenig erreichten, aber dann wurden wir mit einem Tage zehnfach verstärkt und dann zahlte sich langsam aber sicher alles aus. Man hörte auf uns, man hörte heraus, glaube ich, dass wir hier nicht zensiert und gegängelt wurden, man hörte heraus, dass wir unsere eigene Meinung sagen konnten, ohne dass man uns einen Staketenzaun um die Rede zog. Wenn ich von meinen Erfahrungen reden darf, liebe Hörer, wenn ich am Sonntag die Stimme der Kritik zu sprechen habe und nun wohl schon über 100 Mal gesprochen habe, gleiche Zeit, gleiche Stelle, gleiche Welle, noch nie hat irgendjemand mich zuvor gefragt, Wie wirst du über das und das urteilen? Noch nie hat mir irgendjemand Anweisungen oder Ratschläge oder gar Befehle geben wollen, wie ich bestimmte Themen anzufassen und abzufassen habe. Ich erhebe mich seufzend am Sonntagmorgen um 9 Uhr und verfluche erst einmal den Rias, der mir jeden Sonntag verdirbt und mich nicht ausschlafen lässt, wie man sonst die Bürger ausschlafen lässt, die die Woche über wacker ihre Arbeit getan haben. Bei mir ist jeder Sonntagmorgen im Eimer oder besser an der Schreibmaschine. Ich hocke da, trinke meinen Muckefuck mit der linken Hand und mache mir mit der rechten meine Notizen und komme mit hängender Zunge in letzter Sekunde in das Funkhaus und werde vor das Mikrofon geschoben und gehe über meine 15 Minuten. Nicht einer, der es für nötig hielte, sich mein Manuskript vorher anzusehen, keiner, der es auf politische Dinge, und die kommen einem ja auch bei der Theaterkritik in dieser Stadt oft genug vor die Beine, keiner, der nachsehe, ob ich da auch richtig ausgerichtet bin, ob ich nicht ketzere. Man will nicht eine abgestempelte Meinung, man gibt mir 15 Minuten das Mikrofon, man hat Vertrauen, man traut uns etwas zu, man lässt uns machen, nachdem man den Eindruck hat, wir können es und wir haben selber Spaß und Verantwortung daran. Liebe Hörer, was will ich mit diesem meinen an sich uninteressanten Fall sagen? Ich will sagen, dass nur dies die einzig würdige, richtige, ordentliche und förderliche Art der Arbeit im Funk ist. Diese Freiheit der Sprache, unreguliert, ungegängelt, dieses Öffnen des Mikrofons für jeden, der eine saubere Meinung hat und der sie verständlich, sauber und originell ausdrücken kann. Das ist, was den Spaß an der Arbeit macht und das ist, was das Echo bringt. Denn die Hörer sind ja nicht stumm. Sie schreiben, sie sprechen mit uns. Woher sie einen kennen, weiß der Himmel, aber sie sprechen einen an, auf der Straße, in der Untergrundbahn, in der Straßenbahn und verwickeln einen in Gespräch und Disput. Sie danken einem auf Postkarten und Briefen, sie haben Anstellungen, Fragen, Klagen, Meinungsverschiedenheiten und hin und wieder Beschimpfungen für unser einen. Es tut sich was, es schallt aus dem Wald, in den wir hineinrufen. Und das Echo erst macht die Funkarbeit, die sonst verteufelte Ähnlichkeit mit der Beschäftigung hat, Wasser durch ein Sieb zu gießen. Erst das Echo macht die Funkarbeit lebendig und aufregend, dass man weiß, es kommt an, es sitzt, es wird gehört und verarbeitet. Liebe Hörer, wir eröffnen heute das neue Funkhaus, an sich kein Grund, den Mund voll zu nehmen. Die Sendung an sich wird ja nicht besser, kommt sie aus einem Salon, aus einem neuen Hause. Die Sendung muss gut sein und wenn sie gut ist, wird sie auch aus einem Keller gesendet werden können und wird sich gut anhören. Also nicht die Aufmachung macht's, wenigstens nicht allein. Aber etwas macht's doch aus, wenn aus einer würdigen und hellen und gut gelaunten Umgebung heraus das Wort, der Ton, die Musik gebildet wird. Ich halte dafür, dass die Umgebung viel mehr ausmacht, als wir manchmal wahrhaben wollen. Ich glaube, dass schöne und würdige Arbeitsumgebung den Menschen auch besser und würdiger, seine Arbeit unversehens auch besser und würdiger macht. Wir haben ein neues Haus, wir werden erst langsam in den neuen Glanz hineinwachsen. Jetzt fühlen wir uns noch alle etwas wie zu Besuch und wie auf Ferien und können es vorerst noch gar nicht richtig fassen, wie wenn man einen neuen Anzug trägt, wenn Sie sich an das Gefühl noch erinnern können. Der Anzug ist neu, der Kerl ist derselbe. In diesem Sinne, liebe Hörer, guten Tag.